Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Der Tod ist ein Thema, das man gerne ausblendet. Das tut mein heutiger Gast nicht. Mein Name ist Steffi Brennebach und ich spreche mit Oberarzt Dr. Frank Wilhelmi über Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten. Hallo Dr. Wilhelmi.
Hallo, guten Tag.
Ihr Einsatzgebiet ist ja die Intensivstation in unserem Siegner Klinikum. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen über Ihren Alltag da und warum gerade da Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten zum Alltag auch gehören.
Ja, ich arbeite in unserem Klinikum auf der operativen Intensivstation als Oberarzt und es kommt immer wieder bei komplexen klinischen Verläufen doch zu der Situation, dass es unter Umständen kritische Lebensphasen gibt, die dann überwunden werden können oder auch nicht, beziehungsweise dann auch leider zum Tode führen können.
Das heißt nach Unfällen oder nach einem Schlaganfall.
Wir haben ja also unterschiedliche Gruppen von Patienten, die wir praktisch notfallmäßig ins Haus zugewiesen bekommen nach schweren Unfallgeschehen oder die sich aus dringlichen Indikationen heraus großen Operationen unterziehen müssen, die in der Sache heraus schon lebensbedrohlich sein können, wo man dann praktisch in häufig längeren klinischen Verläufen dann entweder daraus resultierend wieder eine Besserung feststellen kann und der Patient eben dann erfreulicherweise auch wieder gesundet oder es dann aus der Komplexität der Verläufe heraus dann eben einen ungünstigen Verlauf nimmt und man dann häufig dann mit den Fragen konfrontiert wird, ist das, was wir intensivmedizinisch jetzt noch tun oder tun könnten im Sinne des Patienten, ist das von unserem medizinischen Handeln her noch sinnvoll oder gibt es möglicherweise gar keine Indikation mehr, das zu tun und wie hat sich der Patient vielleicht früher dazu positioniert, möchte er dann in so einem Fall noch länger intensivmedizinisch oder ausgeweitet intensivmedizinisch behandelt werden oder nicht.
Und dann kommen eben diese Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten ins Spiel.
Genau.
Vielleicht können Sie die beiden Begriffe kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt. Das wird immer zusammen genannt und dann weiß man gar nicht, warum gibt es diese zwei Sachen, was unterscheidet die?
Genau, es wird häufig zusammen genannt und es gibt ja auch Vorlagen, die man ausfüllen kann, die beide Themenbereiche beinhalten. Letztendlich muss man es schon voneinander trennen, weil die Vorsorgevollmacht einer Person im Prinzip die Möglichkeit gibt, in einer Phase, wo man in Ruhe sich Gedanken drüber machen kann, wer oder welche Person, man kann ja auch mehrere Personen benennen, in dem Fall, dass es einmal nicht so gut geht und man nicht praktisch seine eigenen Entscheidungen treffen kann, wer das dann stellvertretend tun soll und kann dort auch individuelle Aspekte noch mit einfließen lassen, wer welche Vollmachtsbereiche praktisch hinterher dann ausüben darf. Also wenn es praktisch um medizinische Entscheidungen geht, wer dann diese Entscheidungen mittreffen soll und auch andere Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel Unterbringungsangelegenheiten, Offenhalten des Postverkehrs etc. Also die können ja dann auch im Rahmen dieser Vorsorgevollmacht geregelt werden. Die Patientenverfügung dahingehend drückt zusammengefasst im Prinzip den Patientenwillen aus für die Situation schwerwiegender Erkrankungen, wie zum Beispiel schwere Hirnschädigungen nach Unfällen oder Schlaganfällen zum Beispiel, wo dann festgelegt werden kann, in welcher Situation wie viel lebensverlängernde oder zum Beispiel hochinvasive intensivmedizinische Maßnahmen dann durchgeführt werden sollen oder auch nicht. Häufig sind auch diese Szenarien wie eine mit Sicherheit zum Tod führende chronische Erkrankung, auch wenn zum Beispiel der Tod noch nicht direkt unmittelbar absehbar ist, dass auch für solche Situationen im Prinzip im Vorfeld geregelt werden kann, wie viel medizinische Maßnahmen bei einer Verschlechterung dann durchgeführt werden sollen.
Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht, da mehrere Leute zu hinterlegen? Ich denke, für Sie ist es einfacher, wenn einer da dann den Hut auf hat, oder?
In der Regel ist es für uns in der Klinik einfacher, wenn eine Person den Hut auf hat, so wie Sie es gesagt haben. Allerdings sehen wir auch immer wieder ausgefüllte Vollmachten, die auch schon längerfristig bestehen, zum Teil über Jahre, wo auch Ehepartner meistens im Rang 1 sozusagen als Bevollmächtigte eingesetzt werden, die zum Beispiel dann auch schon höheren Lebensalters sein können und dann häufig noch ein oder zwei Kinder zum Beispiel in der Familie dann auch benannt sind. Das kann dann allerdings hilfreich sein, dass wenn jetzt die zum Beispiel im Rang 1 eingesetzte Person dann vielleicht ein bisschen Hilfestellung braucht mit den Entscheidungen, dass dann ohne, ich sag mal, einen weitergehenden Verwaltungsaufwand über eine richterliche Entscheidung oder so auch noch zum Beispiel ein Kind dann formal auch wirklich mitentscheiden.
Weil die Situationen sind ja für alle der Ausnahmezustand. Also nur am Beispiel, wenn der Vater jetzt einen Hirnschlag hat, für die Mutter ist das ja die absolute Katastrophe und die Kinder könnten noch dann helfen, das meinten sie damit.
Die Kinder könnten dann noch helfen und häufig ist es so, wenn wir Patienten höheren Lebensalters behandeln mit diesen Fragestellungen, dass häufig dann auch die nächste Generation so insgesamt von der Erreichbarkeit am Telefon mit Schriftverkehr und dass dann dass die Arbeit das uns schon etwas erleichtert unter Umständen.
Viele haben ja Angst, dass wenn so eine Vollmacht oder die Verfügung vorliegen, dass sie nicht mehr behandelt werden im Krankenhaus, dass man sie quasi sterben lässt. Das ist ja ganz anders, gell?
Also diese Angst ist im Grunde genommen unbegründet. Die Vollmachtregelung, die man treffen kann, ist ja völlig unabhängig davon, zu sehen, was eine medizinische Behandlung anbetrifft. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, dass häufig gerade bei den standardmäßig verfassten Patientenverfügungen im Prinzip so klinische Situationen dort aufgeführt werden, die wirklich mit der normalen medizinischen Behandlung ja gar nichts zu tun haben. Also praktisch Endstadien einer schweren chronischen Erkrankung oder das Vorliegen einer schwerwiegenden, nicht umkehrbaren Hirnschädigung zum Beispiel, was häufig genannt wird. Das ist ja bei den allermeisten klinischen Fragestellungen gar nicht vorliegend und dann ist sie auch nicht einschlägig, die Patientenverfügung, sodass diese Angst unbegründet ist.
Mhm. Und wie bindend sind die Patientenverfügungen für die Ärzte?
Die sind in ihrer Tragweite bindend, wenn sie denn dann einschlägig sind. Mhm. Sicherlich ist es so, dass wir häufig Situationen haben, wo man nicht weiß und schwarz vorliegen hat und sich dann in einem Graubereich praktisch eine Zeit lang sicherlich bewegt, wo man immer wieder tagesaktuell sich die Frage stellen muss, ist das jetzt so bindend, dass wir die klinische Situation so einschätzen, dass wir einem Patientenwillen jetzt folgen und nicht mehr weiter intensivmedizinisch behandeln zum Beispiel, sind auch häufig schwierige Entscheidungen, die man treffen muss, die wir dann allerdings natürlich auch nicht im Alleingang zwischen Tür und Angel irgendwie treffen, sondern auch im Kollegenkreis interdisziplinär diskutieren und es ja auch darüber hinaus zum Beispiel, wenn man da keinen Konsens findet, auch die Möglichkeit geben würde, zum Beispiel noch ein klinisches Ethikkonsil und so weiter praktisch zu erstellen, dass man von neutraler Seite aus nochmal betrachten würde, ist das jetzt der Patientenwille, nicht weiter behandelt zu werden in der Situation oder nicht zum Beispiel.
Können die Angehörigen da auch mitentscheiden bei dem Prozess?
Die Angehörigen sind bei diesen Entscheidungen für uns eine ganz wichtige Säule, unabhängig von dem, was schriftlich verfasst ist in der Patientenverfügung, weil sich häufig für uns das Bild nochmal abrundet. Also die Angehörigen sind ja die Personen, die unsere Patienten am allerlängsten und am allerbesten kennen und wir aus der Vielzahl der Gespräche, die wir auf der Intensivstation führen, dann schon immer so einen ganz guten Eindruck nochmal bekommen, wie, was hat der Patient schriftlich an Willensäußerungen dargelegt und ist das jetzt im Prinzip eine Situation, in der er sich befindet, die er damit praktisch ausdrücken wollte. Mhm. Häufig, also so wie ich es eben sagte, ist es ja eben nicht schwarz und weiß, was zu entscheiden gibt und die Angehörigen geben uns dann schon in der Regel ganz gute Signale, wie man das jetzt im Prinzip werten kann. Was immer für uns ganz wichtig ist in den Situationen ist, dass die Angehörigen in so einer Besprechung oder in so einer Phase, wo man dann zu einer Entscheidung kommt, nicht das Gefühl haben sollen, dass sie jetzt dann praktisch entscheiden mussten oder entscheiden sollten, ob der liebe Angehörige weiter behandelt werden soll oder ob man ihm möglicherweise auch Behandlungsoptionen dann vorenthält, sondern dass das praktisch unterm Strich immer eine ärztliche Entscheidung dann bleiben muss, aber als Entscheidungshilfe oder als Fundament, auf dem man baut, sind die Einschätzungen sicherlich sehr wichtig für uns.
Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele, an denen Sie zeigen können, warum diese Patientenverfügungen wichtig sind, dass man die frühzeitig macht?
Ja, ich glaube, es ist häufig ja so, dass man durch ganz unvorhergesehene Situationen, wie zum Beispiel bei schweren Unfallgeschehen, die potenziell zum Beispiel gut behandelbar wären und man eine ganze Zeit lang auch in der im klinischen Verlauf gar nicht befürchtet, dass das jetzt einen ungünstigen Weg weiter geht mit dem Patient, gibt es ja trotzdem immer wieder Situationen, wo auch unvorhersehbare Komplikationen zum Beispiel auftreten, die dann wieder in eine ganz andere Ausrichtung der Therapie laufen. Häufig sind es auch sehr langwierige Verläufe, die dann von der Entscheidungsfindung komplex werden. Und dann haben wir häufiger im Prinzip die Situation, dass man aus einer ganz unvorhersehbaren Lebensphase auf einmal dann doch vor der Frage steht, kann man jetzt noch den Patient irgendwie zum Beispiel intensivmedizinisch sinnvoll weiter behandeln? In der Nutzen-Risiko-Abwägung unterschiedlicher Therapieoptionen. Und natürlich ist dann auch die Frage zu klären, hätte der Patient das dann für sich auch so entschieden oder nicht? Haben wir keine Patientenverfügung vorliegen, muss man sich im Prinzip immer mit dem mutmaßlichen Patientenwillen, so wird es ja genannt, weiterhelfen, den wir dann natürlich versuchen, über die Angehörigen zu erfragen und rauszubekommen. Und wenn wir da was schriftlich vorliegen haben, ist es natürlich leichter für uns und man hat auch irgendwo ein besseres Gefühl.
Wird das mehr mit den Verfügungen oder merken Sie noch, die Leute, es ist auch noch so eine Schwelle, die man hat, sowas auszufüllen, wenn man denkt, oh Gott, jetzt fülle ich das aus und morgen passiert mir irgendwas?
Nee, wir merken in den letzten Jahren schon den Trend dazu, dass das deutlich mehr wird.
Mhm. Auch schon in jüngeren Jahren oder wann?
Naja, in den wirklich jüngeren, also jungen erwachsenen Jahren oder zum Beispiel sehen wir es nach wie vor selten. Also wenn wir da in diese Fragebereiche reinkommen, haben wir das in der Regel nicht vorliegen. Häufig ist es im höheren Lebensalter so, dass wir dann auch vorliegende Dokumente haben und insbesondere auch bei Patienten, die zum Beispiel schon längerfristig chronisch erkrankt sind, wo absehbar ist, dass das irgendwann mal problematisch werden würde im Leben. Diese Gruppe unserer Patienten hat häufiger mittlerweile eine Patientenverfügung als früher.
Hm. Jetzt gibt es die Vordrucke ja zum Beispiel auf unserer Homepage. Das sind dann so standardisierte Vorlagen. Reichen die aus oder was muss Ihrer Meinung nach noch drinstehen am besten, damit die vollständig sind und damit sie auch eine Hilfe sind?
Mhm. Also im Grunde genommen reichen die standardisierten Vordrucke, dass man eine Basis für eine Entscheidungsfindung hat, mit Sicherheit aus. Das ist in jedem Fall besser, als wenn man gar keine Willensäußerung schriftlich des Patienten hat. Dann hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass es häufig eben in so Graubereiche reinläuft, wo man einfach einen gewissen Beobachtungszeitraum braucht, auch für den klinischen Verlauf. Wird dann irgendwann so eine Willensäußerung einschlägig oder greift die Patientenverfügung zum Beispiel überhaupt gar nicht in der klinischen Situation? Und da kann es sicherlich hilfreich sein, wenn Patienten in diesen Feldern, die es auch in dieser Patientenverfügung häufig gibt, wo man als Freitext praktisch individuelle Äußerungen treffen kann, zum Beispiel zu grundsätzlichen Lebenseinstellungen, zur Religiosität und diesen ganzen Bereichen, die man im Prinzip aufhören könnte, dass es leichter wird für uns, da praktisch dann umfassend den Willen des Patienten zu eruieren. Das ist mit Sicherheit einfacher.
Wäre es dann wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, die dann zusammen mit dem Hausarzt auszufüllen, oder? Weil normaler medizinischer Laie denkt, ich habe das ausgefüllt und dann wird das so gemacht, ich werde nicht künstlich am Leben erhalten. Oder, also das sind ja die Vorstellungen, die man dann hat. Wahrscheinlich ein Hausarzt könnte einem dann da wenigstens zur Hand gehen mit Informationen.
Also wir sehen das in der Häufigkeit zunehmend, dass sie immer mehr individuell auch verfasst werden, dass sich gerade, wenn das dann noch jüngere Menschen sind, mehr Gedanken machen und auch individuelle Aspekte mit aufführen in der Patientenverfügung. Und wir sehen es auch regelmäßig, dass bei der Erstellung dieser Patientenverfügung der Hausarzt beteiligt wurde.
Wenn ich die nun habe, was ist da Ihr Tipp? Wo sollte ich die aufbewahren oder sollte ich die jemandem an die Hand geben? Oder was muss ich tun, wenn das Ding da ist? Weil es nützt ja nichts, wenn man die nachher hat, aber keiner weiß, wo sie liegt.
Also es macht natürlich Sinn, es wird ja häufig die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht doch zusammen erstellt, dass man dann gerade den Personen, die in der Vollmacht aufgeführt sind, natürlich auch mitteilt, wo die Patientenverfügung dann an einem Ort, der auch leicht zugänglich ist, verwahrt ist, beziehungsweise auch eine Abschrift zum Beispiel oder eine Fotokopie dann eben den betreffenden Personen an die Hand gegeben wird, sodass man dann im Falle des Falles, weil es ja auch mal dynamische Krankheitsbilder sein können, wo man in einer kürzeren Zeit eine Entscheidung treffen muss, dass man dann nicht ewig noch nach den Unterlagen suchen muss. Das ist so, dass das ganz Häufige, wie wir es sehen, dass dann Angehörige eben schon mal eine Kopie dabei haben und dann was vorlegen können. Und unabhängig davon gibt es die Möglichkeit, dass man auch als Privatperson im zentralen Vorsorgeregister diese Unterlagen hinterlegen kann, wo dann praktisch Amtsgerichte und auch Ärzte die Möglichkeit haben, da praktisch nachzuforschen, ob Unterlagen vorliegen und diese dann auch praktisch einsehen zu können.
Das ist auch nicht teuer, sagten Sie, ne, wenn man das da hinterlegen möchte.
Das kostet eine Gebühr, wenn man das dort hinterlegt, aber das hält sich sehr im Rahmen.
Und gibt es beim Ausfüllen Fehler, die ich da machen kann?
Da kann man Fehler machen und zwar sehen wir es immer wieder mal so, dass sich Patienten dann wirklich Mühe gegeben haben, diese Dokumente auszufüllen, auch individuelle Formulierungen gefunden haben und dann fehlt zum Beispiel die Unterschrift. Oder die Unterschrift ist drunter und das Datum ist nicht drunter, es ist nicht nachvollziehbar, wann dieses Dokument unterschrieben wurde, wann es erstellt wurde und dann sind sie zum Teil auch unvollständig ausgefüllt, dass dann irgendwie Kreuzchen vergessen werden zu machen und da raten wir natürlich auch immer dazu, wenn wir gefragt werden, dass man sich da wirklich einmal hinsetzt, konzentriert, vielleicht noch eine Hilfe an der Hand hat, dass diese Dokumente dann umfänglich ausgefüllt sind, weil dann häufig hinterher die Verbindlichkeit in Frage gestellt werden muss.
Das ist dann für alle ärgerlich.
Ja.
Wir fragen ja unsere Gäste auch immer nach einem persönlichen Gegenstand, den sie mitbringen. Und sie haben uns ein kleines weißes Buch mitgebracht, dass sie ihr ganzes Berufsleben schon begleitet.
Ja, ich habe ein ganz unscheinbares, kleines, weißes Büchlein bei mir. Man entwickelt ja so im Laufe der Ausbildung und in den ersten Berufsjahren irgendwie so ein Gefühl dafür, wo man ganz großen Respekt davor hat oder wo man denkt, wie soll ich das in der Situation regeln, wenn es denn mal ist, gerade bei sehr seltenen Ereignissen. Und ich hatte mir am Anfang meiner Zeit im Rettungsdienst so ein Heftchen an Land gezogen, wo ganz explizit Dosierungsempfehlungen und Behandlungsempfehlungen für sehr seltene Vergiftungen aufgeführt sind. Und das habe ich mir am Anfang eingesteckt und irgendwo immer so beim Wechsel der Notarztjacke, wenn es mal eine neue gab und nach jedem Mal waschen wird das immer wieder an die gleiche Stelle gesteckt und das fährt immer mit.
Ist dann sowas wie ein Talisman, oder?
Das ist so ein bisschen was, also man hat ja heute jederzeit die Möglichkeit, online auf diese Informationen zuzugreifen. Das machen wir natürlich auch, weil das Heftchen sicherlich auch nicht mehr aktuell ist mittlerweile, aber es fährt immer mit.
Schöne Geschichte.
Ja.
Okay, wer sich für eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht interessiert, der findet die auch bei uns auf der Homepage unter www.diakonie-sw.de. Für dieses Mal verabschieden wir uns schon. Dr. Wilhelmi, vielen Dank fürs Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne.
Ja. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.